Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Es ist für die meisten schwer vorstellbar und auch traurig, dass es für manche Kinder besser ist, nicht bei Mama und Papa aufzuwachsen. Umso wichtiger ist es, für sie einen Ort zu finden, an dem sie Geborgenheit, Schutz und Liebe erfahren. Kinder- und Jugendheime erfüllen eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie sichern das Kindeswohl, wo dies zu Hause gefährdet ist. Doch es wird immer schwieriger, den Bedarfen gerecht zu werden. Darüber habe ich mit Martin Hagner gesprochen. Er leitet das Josefsheim in Wartenberg, die größte Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Erding. Und er ist Sprecher des Fachforums Stationäre Erziehungshilfen der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe bei der Caritas München und Freising.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es solche Einrichtungen gibt, wo Kinder und Jugendliche angstfrei aufwachsen können, um Biografien aufzubrechen. Sie haben zu Hause schlimme Dinge erlebt und wir wollen, dass sie es verarbeiten können und sich das nicht fortsetzt. Je weniger solche Plätze es gibt bei massiv steigenden Bedarfen, desto größer sind die Risiken für unsere Gesellschaft als Ganzes.
Welche Lösungsvorschläge Martin Hagner hat und was jeder von uns tun kann, um die Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen, darum geht's in dieser Folge von Total Sozial. Ich bin Lydia Jäger, schön, dass Sie dabei sind. Ich darf heute hier im Josefsheim zu Gast sein, im Josefsheim in Wartenberg. Der Leiter Martin Hagner ist hier. Vielleicht können Sie sich am Anfang jetzt einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer vorstellen, einmal was Sie so für Aufgaben hier haben und andererseits auch Ihre Funktion als Sprecher des Arbeitskreises kurz vorstellen.
Sehr gerne, ja. Im Josefsheim habe ich eigentlich zwei unterschiedliche Funktionen. Zum einen bin ich der pädagogische, aber vor allem kaufmännische Gesamtleiter, man könnte auch sagen der Geschäftsführer einer Einrichtung, die mit etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Angebote für etwa 600 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien im Landkreis Erding vorhält. Eine ganz breite Palette, Kindertageseinrichtungen, schulische Angebote, aber auch Angebote der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe, wie unsere Wohngruppen, aber auch Schulbegleitung zum Beispiel. Dann bin ich zum Zweiten aber auch pädagogischer Bereichsleiter, heißt es bei uns, manchmal sagt man auch Erziehungsleiter, für drei unserer Gruppen. Unsere Kinderwohngruppe, unsere Jugendwohngruppe, deretwegen Sie heute bei uns zu Besuch sind, und ein teilstationäres Angebot, unsere Hort-Plus-Gruppe. Auch dort werden also Kinder mit Problemen und Auffälligkeiten betreut, aber eben nur untertags bis 17.30 Uhr. Und dann bin ich seit einigen Jahren vernetzt bei unserem Spitzenverband. Als katholischer Träger ist das die Caritas, ja die Caritas im Erzbistum München und Freising. Und die Diözesane Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe dort hat unter anderem das Fachforum Stationäre Erziehungshilfen eingerichtet. Dort bin ich eben im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von gut 20 solcher Einrichtungen in katholischer Trägerschaft auf dem Gebiet des Erzbistums München und Freising und seit einigen Jahren dort auch der Sprecher des Fachforums, also so eine Art Vorsitzenden- oder Moderatorenrolle. In meiner Eigenschaft als Sprecher darf ich auch im Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft sein und dort werden wirklich dann Positionspapiere formuliert, die direkt oder über die bayerische Landesebene der Caritas zum Beispiel ans Sozialministerium herangetragen werden.
Was fällt Ihnen da jetzt in letzter Zeit oder vielleicht in den vergangenen Jahren am meisten auf? Was wird immer schlimmer, in Anführungszeichen?
Zum einen, darum habe ich mir das einfach so sagen trauen jetzt, ist ja Fachkräftemangel in aller Munde. Also Sie werden ja kaum einen Handwerksbetrieb, einen gastronomischen Betrieb mehr finden, der nicht im Schaufenster steht und wir suchen händeringend Leute. So ist es bei uns auch. Dann, glaube ich, kommt ganz erschwerend mit dazu, dass man rein quantitativ die Bedarfe oder zumindest die Möglichkeiten, die Ansprüche im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe massiv ausgeweitet hat in den letzten Jahren. Rechtsanspruch auf Krippenplatz, da brauchen wir Betreuungspersonal. Jetzt dann Rechtsanspruch auf Ganztagsschule, das macht wahnsinnig Druck auf unser System. Wir haben zu wenig Leute und weiten aber durch die Politik, ja die Bundespolitik, permanent Ansprüche aus. Inklusive Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe heißt auch Zuständigkeit für alle Kinder mit Behinderungen künftig. der Druck durch die vielen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen. Das heißt, rein quantitativ steigen die Bedarfe laufend. Und dann kommt ein weiteres dazu, dass sich die Bedarfe, meine ich, auch qualitativ stark verändern. Wir sprechen ja insbesondere jetzt über unsere Wohngruppen oder Wohngruppen im Allgemeinen. Dort gibt es, nicht bei uns, aber in vielen Einrichtungen, auch aus unserem Fachforum, sehr spezialisierte Angebote für junge Mütter mit einem Kind. Da ist die Mutter teilweise 12 oder 13 Jahre. Die Mutter, nicht das Kind. Das heißt, das sind Schwangerschaften, die durch Vergewaltigung vielleicht zustande gekommen sind, die vielleicht durch Prostitution, um an Geld für Drogen ranzukommen, zustande gekommen sind. Schwer traumatisierte Mädchen, Kleinkinder, Kinderwohngruppen für Kinder mit schwersten Traumata, Missbrauchserfahrungen zum Beispiel. Das hält nicht jeder ein Leben lang aus, ein Berufsleben lang. Wir haben also zu wenig Personal für die ganze Angebotspalette, dann noch Personal, das sich dieser herausfordernden Aufgabe nicht oder nicht lange gewachsen sieht, was ich gut nachvollziehen kann, kein Vorwurf an irgendjemanden, und dann noch permanent wachsende, sich ausweitende Bedarfe in die unterschiedlichsten Richtungen. Und das wird nicht mehr lange gut gehen.
Was muss denn passieren, dass ein Kind von der Familie weggenommen wird? Also wann entscheidet das Jugendamt, es ist besser, wenn die Kinder nicht bei den Eltern aufwachsen?
Es ist ganz, ganz wichtig zu betonen, das Jugendamt entscheidet Gott sei Dank in den wenigsten dieser Fälle. Es sind meistens Eltern, ich muss das ausdrücklich so sagen, starke Eltern, die klar sind in ihrer Entscheidung, die von sich aus zum Jugendamt gehen und einen Antrag stellen auf Hilfe zur Erziehung. Eltern, oft Alleinerziehende, die vielleicht krank sind, vielleicht auch nur, sage ich jetzt, körperlich krank, die einfach sagen, ich kann mich um mein Kind nicht mehr hinreichend kümmern, bitten den Staat, unsere Solidargemeinschaft beim Jugendamt und das Jugendamt dann manchmal auch uns, um Hilfe zur Erziehung für dieses Kind. Weil es Erziehungsschwierigkeiten gibt, weil man sagt, man findet nicht mehr so recht zusammen, weil, wie gesagt, vielleicht Krankheiten vorliegen, anderweitig Einschränkungen vorliegen. Oder bei Eltern und Jugendlichen insbesondere, sie selber. Ja, Sie haben ja vorher mit einem bei uns gesprochen, der eigentlich von sich aus gesagt hat, ich glaube, das funktioniert einfach so nicht mehr zu Hause, wir streiten uns zu viel, wir finden nicht mehr so recht zusammen einfach, ich möchte gerne anderswo aufwachsen können und dann das nötige Maß an Unterstützung bekommen. Natürlich gibt es immer wieder einzelne Fälle, wo das Jugendamt den Eltern sehr zuraten muss oder sogar Auflagen machen oder wo dann aber nicht das Jugendamt, sondern ein Familiengericht entscheidet, den Eltern Teile des Sorgerechts oder die ganze zu entziehen, weil es beispielsweise zu Gewalt, Missbrauch, massiver Vernachlässigung oder Ähnlichem zu Hause gekommen ist. Das sind oft besonders schwierige, traurige Fälle natürlich. Und dort wird manchmal auch gegen den elterlichen Willen ein Kind bei uns untergebracht. Das ist für die pädagogische Arbeit oft der verzwicktere Fall natürlich, ganz klar, als wenn die Eltern von sich aus ersucht haben. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, auch die ist ganz klar, wenn Eltern verstorben sind.
Und für alle diese Kinder ist hier Platz und sie finden hier ein zweites Zuhause oder ein Zuhause, in dem sie die Geborgenheit finden, die sie vielleicht zu Hause nicht haben. Wir hören uns mal an, was zwei der jungen Bewohner hier so sagen, wie sie es hier finden im Josefsheim.
Am ersten Tag, als ich hier war, da habe ich mir die Wohngruppe angeschaut und habe gesagt, ja, da will ich einziehen, sofort. War auch am nächsten Tag gleich hier.
Für Ravian hat es im Josefsheim in Wartenberg auf Anhieb gepasst. Der 19-Jährige kam vor gut 3 Jahren hierher. Mittlerweile lebt er in einer teilbetreuten Wohngemeinschaft für junge Erwachsene, die sich schon weitestgehend selbst um sich und ihren Alltag kümmern.
Ich in meiner Wohngruppe muss selber kochen, weil wir alles zur Verfügung steht, wie ein Ofen oder eine Mikrowelle. Wir haben eigentlich eine wunderschöne Küche und Bad haben wir ein eigenes. Das ist sogar so voll automatisiert, weil alles renoviert wurde. Das ist ganz schön. Und mein Zimmer ist auch komplett neu und auch echt groß.
Beim letzten Schritt in die Selbstständigkeit wird Ravian noch von seinem Bezugserzieher unterstützt. 10 Wochenstunden stehen dafür zur Verfügung.
Für zum Beispiel Ausflüge oder falls ich mal irgendwo hin muss, zu einem Arzt oder so, ein wichtiger Termin. oder ja, freizeittechnisch mit einem Erzieher mal was machen. Und man kann immer über alles reden und man weiß auch, dass man gut aufgehoben ist beim anderen.
Ein Vertrauensverhältnis zu den Erziehern und Erzieherinnen ist in einem Kinder- und Jugendwohnheim wohl die wichtigste Voraussetzung, damit sich alle wohlfühlen, vor allem für die Kleinsten. Im Josefsheim werden Kinder ab dem 6. Lebensjahr betreut. Flo kam mit seinem kleinen Bruder ins Josefsheim, als er 8 Jahre alt war, und hat sich hier gut eingelebt.
Also ich habe mein eigenes Zimmer und mein Hobby ist Fußball und ja, ich spiele auch manchmal mit anderen Kindern Basketball oder 1, 2, 3 Ochsenberg, also verschiedene Sachen.
Zuvor war Flo in einer Pflegefamilie. Dort hat es aber nicht so gut geklappt, erzählt er, auch wenn er manchmal Heimweh hat. In Wartenberg fühlt er sich sehr wohl.
Also ich finde, dass das Schönste hier der Garten ist, weil da hat man einen Wasserspielplatz, da kann man Fußball spielen, da kann man auch die Aussicht genießen und sich einfach mal ausruhen. Und das finde ich cool.
Highlights im Jahr sind natürlich die Ferienfreizeiten und verschiedene Ausflüge und Aktivitäten. Zum Baden an einen See fahren, in einen Freizeitpark oder die Therme, da haben Groß und Klein ihren Spaß. Wie wichtig Einrichtungen wie das Josefsheim für Kinder und Jugendliche sind, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Eltern leben, haben Flo und Ravian am eigenen Leib erfahren. Und Ravian hat das sogar zu seinem Berufswunsch inspiriert. Er macht eine Ausbildung zum Kinderpfleger mit dem Ziel, später selbst pädagogisch zu arbeiten.
Ich glaube, die meisten, die hier wohnen, da finde ich, glaube ich, jeder schon mal drüber nachgedacht, dass er auch im sozialen Bereich was macht und arbeitet. Jeder ist, finde ich, dadurch auch irgendwie ein bisschen sozialer geworden und hat auch ein Herz dafür, mit anderen Leuten so gesehen was zu machen oder sich auch mal weiterzuentwickeln. Und ich glaube, deswegen mache ich auch noch Richtung Sozialpädagoge, weil ich halt jeden Tag sehe, dass man irgendwas bewältigen kann hier in diesem Beruf und es wird auch nie langweilig.
Wir haben jetzt gerade den Ravian und den Flo gehört. Die sind beide schon länger hier und sagen selber, sie sehen das eigentlich ziemlich positiv. Wir haben schon festgestellt, dass es eben wichtig ist, dass es diese Plätze gibt. Sie formulieren auch, dass es schwer ist, Personal zu finden aufgrund verschiedener Belastungen. Aber dennoch ist es natürlich wichtig, dass diese Kinder und Jugendlichen Unterstützung finden. Und welche Folgen hat denn das langfristig für die Gesellschaft, wenn wir diesen Kindern keine adäquate Unterstützung bieten können?
Naja, wir erleben bei uns Kinder, die zu Hause zum Beispiel Gewalt als einzige vermeintliche Lösungsstrategie erlebt haben, die schwere Gewalterfahrungen mitbringen, die dadurch entweder sehr introvertiert, verschüchtert, zurückgezogen, schlimmstenfalls depressiv werden. Das heißt also junge Menschen schon, die eine schwere psychische Krankheit entwickeln oder die selber ganz stark zur Gewalt neigen. Wir sollten, meine ich, beides schnell auffangen und gut bearbeiten, um diese jungen Leute fit zu machen für ihr Erwachsenenleben als mündige Staatsbürger. Das bedeutet, weder psychisch krank noch massiv gewalttätig zu sein. Wir haben Kinder, für die im elterlichen Haushalt Delinquenz was ganz Normales ist. Ladendiebstahl oder Schlimmeres. Aber auch solche, die aus Familien kommen, die einfach, wie ich vorher gesagt habe, selber total überfordert sind, vielleicht kein geregeltes Arbeitsleben mehr kennen. Und ich meine schon, dass es in unserem eigenen, ja, sozialen, gesellschaftlichen, aber doch auch volkswirtschaftlichen Interesse sein müsste, solche jungen Leute schnell aufzufangen, damit die nachher über Jahrzehnte in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft tätig sein können, sich einbringen und was zurückgeben können. Ich glaube, dass es häufig nicht mehr an den Kosten scheitert jetzt, sondern eben am Personal aktuell. Mitunter gibt es aber natürlich auch politische Bestrebungen, hier Geld einzusparen. Und das ist wirklich in meinen Augen absolut kurzsichtig, denn die Einsparung ist nur eine vermeintliche. Was diese jungen Leute später als Erwachsene uns, sei es in der Krankenhilfe, psychische Erkrankungen, habe ich gesagt, sei es im Bereich Justiz und Justizvollzug anbelangen oder sei es nur über Arbeitslosigkeit und die entsprechende Unterstützung, Bürgergeld aktuell, diese Kosten sind ungleich höher als wenn wir jetzt in die Kinder investieren, und gleichzeitig würden wir, wenn wir jetzt tätig werden, unseren sozialen Verantwortungen als Gesellschaft besser gerecht werden, als später etwas zu reparieren oder reparieren zu wollen, was nicht mehr funktionieren wird.
Und im Sinne der Kinder und Jugendlichen wäre es natürlich sowieso. Meinen Sie, das ist vielleicht so eines der Probleme, die dazu führen, dass hier so ein Fachkräftemangel herrscht, weil einfach mehr über die negativen Seiten einfach immer gesprochen wird und dass das jetzt so ein schlechtes Image hat, dieses Berufsfeld? Sollte man das vielleicht bekannter machen, was so die schönen Seiten da dran sind?
Also das auf jeden Fall. Ich bemühe mich mit meinen begrenzten Möglichkeiten immer bei unserer Sommerkonferenz für alle unsere Leute irgendetwas Ermunterndes, Aufbauendes, Positives zu bringen. Letztes Jahr habe ich von einer persönlichen Begebenheit erzählen können. Ein Junge, der hier bei uns über 8 Jahre gewohnt hat, im Josefsheim, durch einen riesen Zufall habe ich ihn begleiten können zu einem Vorstellungsgespräch für einen Ausbildungsplatz, weil ich den Betrieb persönlich kenne, weil ich die Kinder aus diesem Betrieb früher betreut habe in einer früheren Arbeit. Und haben dann als Vertretung, weil seine Erzieherin krank war, sogar zum Besichtigungstermin für die eigene Wohnung begleiten dürfen. Also 2 sehr markante Termine. Und er war dann nach 8 Jahren bei uns in der eigenen Wohnung und irgendwann wieder mal zu Besuch, begegnet mir am Hof, hält inne und sagt, ich muss Ihnen jetzt unbedingt was sagen. Also ich glaube, ich bin jetzt 20 und in meinem bisherigen Leben waren Sie also mindestens einer der wichtigsten Menschen für mich. Ein junger Mensch, der einem sagt, Sie sind zu einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden. Jemand, der überhaupt nicht blutsverwandt ist mit ihm. Jemand, der nicht einmal praktische pädagogische Verantwortung für ihn übernommen hat, sondern das nur organisieren darf, das wird man in der Industrie nicht jeden Tag erleben. Das kann, wenn man sich darauf einlassen möchte, mehr wert sein als Geld. Und wenn vor kurzem eines unserer Mädchen in der 9. Klasse Abschlussfeier hat und als Gast, man hat 2 Bändchen bekommen, in der Regel für die Eltern, den Bezugserzieher aus der Wohngruppe einlädt, zu begleiten zu ihrer Zeugnisvergabe, dann ist das ganz ähnlich gelagert, wieder dieses Beispiel, und zeigt uns, welche hohe Verantwortung und welche Möglichkeiten dieser Beruf eröffnet, wie schön der sein kann, wie sehr das zu Herzen gehen kann. Und ich ermuntere jede und jeden, der soziale Verantwortung verspürt, als Herzwerker tätig zu werden in einem sozialen Beruf. Ich selber könnte mir bis heute, Gott sei Dank, nichts Schöneres vorstellen.
Herzwerker, haben Sie gesagt, es ist wirklich ein schönes Werk, das Sie hier bewerkstelligen. Eine schöne Arbeit, die Sie hier verrichten. Eine ja, verantwortungsvolle Arbeit auf alle Fälle. Aber Sie sagen, es gibt Ihnen einfach wahnsinnig viel zurück. Jetzt haben wir ganz viel darüber erfahren, wie wichtig die Arbeit ist und wie wichtig es ist, mehr Menschen für den Beruf zu begeistern, wie wichtig es ist, dass es genügend Plätze gibt für Kinder und Jugendliche. Welche Forderungen haben Sie denn an die Politik, damit sich etwas bessert an den momentanen Zuständen?
Da muss ich dieses Mal vorausschicken jetzt. Das ist jetzt ganz subjektiv. Das darf ich nicht sagen als Sprecher unseres Fachforums oder als Mitarbeiter der Stiftung SLW, sondern meine persönliche Meinung als pädagogisch verantwortlicher, pädagogische Führungskraft ist, wir bräuchten viel mehr Flexibilität. Ich habe gerade großes Glück mit meinem Sachbearbeiter auf der Aufsichtsbehörde, dass er mir hier und da Flexibilität ermöglicht. Meine Erfahrung nach über die Jahre ist das aber eher selten und sehr personenabhängig. Wenn ich zum Beispiel eine Bewerbung habe von einer 25 Jahre lang erfahrenen, pädagogisch erfahrenen Kinderpflegerin, die sogar schon, ob jetzt zulässig oder nicht, in ihrem Lebenslauf drin hat, sie war in Wohngruppen eingesetzt. Und ich würde dann auf die Aufsichtsbehörde stoßen, ich muss dringend eine Stelle besetzen. Von allen Bewerberinnen hat die den besten Eindruck gemacht. Die möchte es unbedingt bei uns machen und ist mit allen Bedingungen einverstanden. Aber es scheitert halt an der Fachkraftqualifikation, weil eine Kinderpflegerin nicht als Fachkraft, sondern als Ergänzungskraft gilt. Und dann muss ich dafür wieder Ausnahmegenehmigung beantragen. Und da bin ich vom Wohl und Wehe in der Aufsichtsbehörde abhängig. Da habe ich, wie gesagt, momentan großes Glück. Es könnte aber anders ausschauen. Wenn ich weiß, wir haben nur noch einen Platz frei, aber wenn man eine Anfrage für ein Geschwisterpärchen, das aus einer schlimmen Notsituation zu uns gebracht wird, dann bin ich wieder abhängig davon, wird mir diese Überbelegung 10 Kinder auf 9 Plätze bewilligt. Wohlgemerkt, wir haben mindestens 10 Zimmer in der Gruppe, wir haben ausreichende Anzahl an Betten, wir haben bei uns, Gott sei Dank, weil unser Personal, glaube ich, gerne bei uns arbeitet, Werbung macht für uns, weil wir sehr viel ausbilden, fast immer unsere Stellen voll besetzt. Also von unseren 150 fehlen momentan 5, glaube ich, durch natürliche Fluktuation. Das ist wirklich gut, eine gute Quote. Und trotzdem muss ich immer Sorge haben, darf ich das jetzt gerade machen? Und so kommt es natürlich durch diese mangelnde Flexibilität zu schlimmen Schicksalen. Vor kurzem hätte ich eine Anfrage bekommen, Eltern müssen beide ins Gefängnis und lassen 6 Geschwisterkinder im Kinder- und Jugendalter zu Hause zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Einrichtung in Deutschland gibt, die Kapazität für 6 Geschwister hat, sondern es wird dazu führen, dass man die auseinanderreißt, wenn es schlecht läuft, deutschlandweit verteilt. Und da würde ich mir einfach mehr Flexibilität im Personaleinsatz, in der Kapazität wünschen. Wenn wir unsere Kinderwohngruppe zum Beispiel immer personell voll besetzt haben, eine Erzieherpraktikantin, eine Studentin zusätzlich, Blockpraktikantinnen zusätzlich, also oft 3 oder 4 Leute da, statt wie vorgeschrieben 2 in der Doppelschicht am Nachmittag, dann würde ich mir einfach wünschen, dass dann auch belegungsmäßig mehr geht, weil wir helfen wollen und sollten in solchen Situationen, aber leider oft daran gehindert werden.
Also es geht um mehr Flexibilität bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen zum Beispiel. Es geht um weniger Bürokratie und Vorschriften.
Ja, genau, ganz genau so ist es.
Das haben Sie gesagt, ist jetzt Ihre persönliche Meinung. Was formulieren Sie jetzt ganz offiziell?
Dinge praxisnäher auszugestalten, praxistauglicher. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn bisher vorgeschrieben ist in der Betriebserlaubnis, also in dem Bescheid, in dem Dokument, das uns den Betrieb einer solchen Wohngruppe für Kinder genehmigt, seitens der Regierung von Oberbayern bei uns, wenn da festgeschrieben ist, es müssen 5 pädagogische Fachkräfte, 5 Vollzeitstellen drin arbeiten, dann würde dieses Papier ermöglichen, seine 50-seitige Konzeption umzuschreiben und reinzuschreiben. Es wäre auch denkbar, dass wir 4 pädagogische Fachkräfte und eine Kinderkrankenschwester beschäftigen. Da muss ich mich genau festlegen auf die Profession Kinderkrankenschwester, dann muss ich damit zur Aufsichtsbehörde, dann müsste der mir einen neuen Bescheid erteilen. Das wären also dann bayernweit mehrere 1000. Und dann müsste genau eine Kinderkrankenschwester in Vollzeit finden. Es dürfte dann keine Ergotherapeutin sein, weil dann stimmt sie ja wieder nicht überein. Das halte ich für vollkommen praxisuntauglich. Und da, glaube ich, stimmen die meisten Kolleginnen und Kollegen mit mir überein. Das hätte man viel flexibler handhaben müssen und vor allem mit mehr Verantwortung bei uns, bei den frei gemeinnützigen Trägern in der Beurteilung. Wenn ich für jede dieser Abweichungen die Aufsichtsbehörden brauche, dann sind die völlig überlastet, es geht gar nichts mehr und dann werden die wahrscheinlich auch keine Lust mehr drauf haben.
Also auch hier geht es dann eigentlich darum, dass man die Zugänge zu dem Beruf vereinfacht.
Die Zugänge vereinfacht, auf jeden Fall. So darf ich es, glaube ich, schon in meiner Eigenschaft als Sprecher sagen. Ja, ausländische Abschlüsse schneller anerkennt, die Qualifizierungen vereinfacht, Quereinstieg möglich macht, all diese Dinge. Wir brauchen jeden, der das machen möchte. Diejenige braucht natürlich eine hinreichende Qualifizierung und da wollen wir uns ja auch immer dran beteiligen. Also wir haben bei uns, glaube ich, über 25 junge Leute gerade in einem regulären Aus- oder Weiterbildungsverhältnis im Josefsheim-Wartenberg allein. Wir wollen uns daher engagieren, wir wollen uns beteiligen. Uns ist auch bewusst, dass das immer ein großer Invest ist, der teilweise öffentlich nicht getragen wird, der nicht refinanziert wird. Auch das wäre eine Forderung, dass Ausbildungsverhältnisse 1:1 in die öffentliche Refinanzierung einfließen. Aber nochmal, wir brauchen jeden, der Herzwerker sein möchte, um das System wenigstens so, wie es gerade läuft, am Laufen halten zu können.
Was kann denn jeder von uns eigentlich tun, um Sie, um Ihre Arbeit, um die Kinder, um die Jugendlichen, um die Erzieherinnen und Erzieher zu unterstützen?
Ganz wichtig wäre eine breite Wertschätzung für unser Berufsstand, Erzieherin, Sozialpädagogin, Heilpädagogin. Die Erkenntnis, dass das wichtig ist, was wir tun, wertvoll ist und sogar im besten Sinne volkswirtschaftlich relevant. Wir nennen das Social Return on Invest, was wir in frühkindliche Bildung im Kindergarten, was wir in Begleitung während der Schulzeit, was wir in Auffangen von gefährdeten Kindern und Jugendlichen investieren, wird sich volkswirtschaftlich auszahlen, wenn wir es gut machen. Diese Wertschätzung und diese Anerkenntnis, das wäre sehr, sehr wichtig. Im konkreten, im einzelnen Fall melden sich immer wieder 40-jährige Damen in der Regel bei mir. Es gibt ja Gott sei Dank so Quereinsteiger-Qualifizierungen mittlerweile, die sagen, eigentlich wollte ich schon immer Erzieherin werden, aber meine Eltern haben halt mit 16 zu mir gesagt, mach lieber was Gescheites. Die werden dann Bankkauffrau zum Beispiel, was Gescheites halt. Ja, das ist auch eine Form von Wertschätzung, dass ich sage, das ist ein ganz wichtiger, wertvoller Beruf, mach das, wir unterstützen das, werd Erzieherin. Jeder, der das hört, darf gerne das weiterempfehlen, weitersagen, darf mitfühlen mit dem, was wir arbeiten. Jeder darf, ich bin Christ, ich bin katholischer Christ, Sie arbeiten beim Münchner Kirchenradio, jeder darf für uns beten. Wir sollen diese Macht des Gebetes nie unterschätzen. Das halte ich auch für ganz wichtig. Wer fürs Josefsheim beten möchte, den lade ich herzlich ein. Wer für mich persönlich noch ein bisschen Kapazität übrig hat, dem bin ich dankbar. Und ich meine, was die Kinder, Jugendlichen anbelangt, Wachsamkeit, Sensibilität. Wem etwas auffällt in der Schule, in der Nachbarschaft, im Sportverein, dass ein Kind in seiner gesunden Entwicklung gefährdet sein könnte, der soll wachsam sein, soll sich nötigenfalls beraten lassen, im schlimmsten Fall ans Jugendamt wenden und den Fall melden. Und wer dazu die Kraft und die Gnade hat, soll seine eigenen Kinder liebevoll erziehen.
Darf ich fragen, ob Sie eigene Kinder haben?
Ich habe gar keine eigene Familie. Ich lebe weitgehend fürs Josefsheim eigentlich.
Man merkt es ein bisschen, ja. Also so wie Sie sprechen, ist das hier Ihre Familie, Ihr Heim. Herr Hagner, danke, dass Sie uns einen Einblick in die ganze Problematik und Thematik gegeben haben. Und danke, dass Sie für die Kinder und Jugendlichen kämpfen und alles geben. Das war's für heute bei Total Sozial. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann geben Sie uns gerne ein gutes Feedback. Ich sage Tschüss und Servus für heute, Ihre Lydia Jäger. Danke, Herr Hagner.
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.